da drücken, dann läuft nämlich jetzt dieses Aufnahmedings und jetzt, man weiß ja nie, wann das aufnimmt. Ich habe immer noch nicht rausgefunden.
Das Gerät wird es schon wissen, nur wir zwei sind vielleicht semi-vorbereitet.
Semi-vorbereitet klingt irgendwie wie so eine Band. So eine deutsche. So eine in der Kategorie echt, falls du die noch kennst.
Das zufälligerweise waren die gerade hip, wie ich da rauswuchs, ja.
Ja, so, denn du trägst keine Liebe in dir, dann von den Semi vorbereitet.
So, ich war jetzt bei Semi vorbereitet eher bei Neue Deutsche Welle tatsächlich. Oh, kleine Taschenlampe brennen.
Das geht tatsächlich auch.
Ja.
Ja, soll ich mal gucken, ob mir das Intro abspielt.
Auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei
nicht semi-vorbereitet, sondern Lehrertochter und Zimmermannssohn.
Hallo, hallo.
Es ist so gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir uns gesehen haben. Wir haben uns zwar zwischendurch mal gehört, nachdem danke für die Postkarte und Lübeck ist so schön, aber es ist gefühlt Ewigkeiten her, dass wir uns gesehen haben.
Das stimmt, wenn wir auch so treffsicher Urlaub aneinander vorbei machen und erfreulicherweise auch ein Tick länger Urlaub ja machen konnten.
Und auch sonst noch ein Privatleben und ein Arbeitsleben haben.
Ach so, das haben wir auch noch.
Ja, ich habe für mich immer wieder den Eindruck, so ein toller Beruf ist auch Privatier.
Ich würde, glaube ich, meinem Mann fürchterlich auf den Keks gehen als Privatiersgattin.
Ich wüsste gar nicht, wie viele Bücher ich kaufen müsste, um Privatier. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht irgendwann ein Thema für eine Folge. Ich glaube, ich werde katastrophal schwierig als Rentner. Deshalb ist gut, dass wir so jung sind, wie wir sind. Wie ist die Lage da drüben?
Oh, ich sitze in deinem Arbeitszimmer, die Sonne scheint durchs Fenster. Ich hatte tatsächlich 3 Wochen Urlaub. Der Erholungsgrad ist in der 3. Arbeitswoche nach dem Urlaub auch noch nicht zerstört.
Das heißt, du arbeitest schon 3 Wochen wieder?
2,5, 3 Wochen, okay. Ja.
Okay. Ich habe die 1. Arbeitswoche.
Und hält dein Urlaubserholungsfaktor noch an?
Ja, ich suche noch Motivation. Ich weiß nicht, wo die sich...
Ach, so erholt bist du.
Ich weiß noch nicht, wo die sich versteckt hat, aber ich dödel eigentlich manchmal mehr so zwischendurch vor mich rum. Mach zwar meine Arbeit, aber so Dinge, die nicht ganz so eilig sind... Ich habe eben unten länger bei der Sekretärin gestanden und geplaudert, ob ich eigentlich noch irgendwas tun könnte, wollte für nächste Woche. Aber ich habe noch nicht so den Zugang zur Arbeit gefunden.
Du erarbeitest dir also gerade Berge, ja? Jeder kann was, Heiko.
Ich kann Urlaub machen. Das kannst du. das ist aber, wenn ich finde, beim... Das, mit dir wird das ja ähnlich sein, aber wenn du so den ersten Tag geschafft hast, wenn du dein E-Mail-Postfach aufmachst und siehst, oh Gott, 90 neue E-Mails, die es tatsächlich waren.
Ja, der Mensch ist ja auch dafür auf der Welt, dass er Dinge dazulernen darf, egal welchen Alters, ne? Und das Erste, was ich die letzten Jahre, oder das, was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, man startet mit halben Wochen aus dem Urlaub. Mega Entscheidung. Bin ich der Kollegin heute noch dankbar, dass ich dir das abschauen konnte.
Das heißt halben Wochen.
Na, man fängt halt dienstags oder mittwochs an mit Arbeiten und hat dann nicht direkt die volle Arbeitswoche wieder. Und dann ploppte bei mir aber auch dieses E-Mail-Phänomen auf. Und jetzt schwanke ich noch zwischen 2 Dingen, die ich dieses Jahr erleben durfte. Das eine war, dass ich einen Kollegen erreicht habe. Ich dachte versehentlich, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass noch die Urlaubsabwesenheitsassistenz drin war, der Assistent drin war. Und dann sagt er, nee, Anke, es passt schon. Ich kommuniziere immer, dass ich einen Tag länger im Urlaub bin nach außen, damit ich an meinem ersten Arbeitstag mit einigermaßen Ruhe prüfen kann, Prioritäten setzen kann, abarbeiten kann.
Okay, das ist raffiniert.
Das ist raffiniert. Noch raffinierter fand ich, dass ich an eine dritte Person eine E-Mail schickte und dann einen Urlaubsabwesenheitsassistenten bekam mit dem Hinweis, man würde sich nach dem Urlaub keine Mühe machen, die E-Mails abzuarbeiten. Wenn es dringlich wäre, würde man ab folgendem Datum die E-Mail nochmal schicken. Fand ich auch eine spannende Herangehensweise.
Das finde ich aber schon eher dreist.
Ich müsste da mal bei Variante 2 vielleicht mit meinem Chef mal klären. Ja.
Ich stelle mir die Abwesenheitsnotiz gerade sehr spannend vor. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre E-Mails sind mir kack egal. Wenn es wichtig ist, schicken Sie mir so einfach.
Nee, war sehr nett geschrieben. Aber es war eindeutig, dass wenn es irgendwie wichtig ist, dass man sich dann ab Datum X nochmal meldet. Das habe ich dann getan, weil mir war wichtig, dass die E-Mail ankommt. So.
Ich glaube, ich wäre eher bei Variante 1.
Ja, aber ich glaube, Variante 1 ist zumindest, wenn man in einem Arbeitnehmerverhältnis steht, definitiv die sicherere Variante.
Das heißt aber eigentlich, ich bin ja zwar irgendwo Arbeitnehmer, aber ich bin ja Dienstvorgesetzter. Eigentlich läge meinem Naturell Variante 2 deutlich näher.
Na, das kannst du mit dem Bischof oder dem Heiligen Geist oder wer auch immer final dafür zuständig ist, ausdiskutieren.
Ich channel mal meinen inneren
Monk.
Ne, der ist dafür, glaube ich, nicht zuständig. Mein inneren Darth Vader. So, mal gucken, was der dazu sagt.
Ja.
Also die ersten 3 Wochen hast du erfolgreich umbekommen.
Ich bin nicht umgekommen dabei und im Büro leben auch noch alle, von daher, ja.
Ich suche immer noch Worte. Das ist noch nicht ganz so.
Noch nicht wieder im Tritt.
Ich kann noch nicht so versiert Hochdeutsch und politisch korrekt in der Sprache, habe ich das Gefühl. Dafür war ich zu lang.
Ja, ich hatte dieses Jahr in Gänze 3 Wochen Urlaub. Das ist tatsächlich schon eine gute Zeit, wenn es um so runterfahren geht. Und gleichzeitig war es unterhaltsam bis erschreckend zu betrachten, dass einfach halt 3 Wochen in der Welt, die einfach weiterläuft, auch nichts groß ändern, sodass man einfach ins selbe Chaos wieder zurücksegelt. So.
Wo warst du eigentlich die 3 Wochen, wenn du das erzählen magst?
Ja, kann ich erzählen. Mein Mann und ich, wir sind langsam in dem Alter, es war tatsächlich ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht von deinen Großeltern oder älteren Verwandten kennst. Bei meinen Großeltern mütterlicherseits war das so. Die sind über Jahrzehnte im Sommerurlaub ins selbe Hotel gefahren.
Das ist
vermutlich auch immer in derselben Kalenderwoche. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber die haben immer am selben Ort Urlaub gemacht. Ich kann mich deshalb so gut daran erinnern, weil wir sie besucht haben, wenn sie dort Urlaub gemacht haben, weil der Urlaubsort näher an meinem Zuhause war, als meine Großeltern gewohnt haben. So. Und dann sind wir da sonntags immer zum Essen hingefahren. Und ich sehe mich heute vorm inneren Auge noch unter dieser riesigen Schwarzwald-Kuckucksuhr in diesem Restaurant sitzen, was in diesem Hotel war. Und als mein Großvater dann schon viele Jahre nicht mehr lebte und meine Oma auch sukzessive abgebaut hat, hat meine Mama die Tradition mit ihr aufleben lassen nochmal und sind Mutter und Tochter dorthin in Urlaub gefahren. Und irgendwie haben der Kai und ich das ohne bewusstes Einplanen übernommen. Wir waren dieses Jahr in Gänze zum 5. Mal in Folge im selben Hotel, einfach weil wir uns da so wohlfühlen.
Kriegt man dann irgendwas vom Hotel als Stammgast?
Man hatte sowieso immer schon zur Begrüßung eine Flasche Sekt auf dem Zimmer stehen. Jetzt kann man uns beiden viel Sekt aufs Zimmer stellen. Wir trinken keinen Kai, um Gottes Willen. Ne? Also es gab sowieso schon immer eine Aufmerksamkeit des Hauses. Man hat dann auch immer eine kleine Obstschale mit dabei, weil die wahnsinnig viele Streuobstwiesen ums Hotel rum haben und dann einfach die Früchte eben dann auch verarbeitet werden. Und ich musste jetzt ein bisschen lachen. Ich weiß nicht, ob es an der Zimmerkategorie lag oder der Tatsache, dass wir jetzt zum fünften Mal da waren. Dieses Mal hatten wir eine Flasche Wein auf dem Zimmer
stehen. Oh. Also ab fünfmal im selben Hotel wird man von der Sektkategorie in die Weinkategorie.
Oder es lag an der Zimmerkategorie, ne? Weil wir beide waren ja so schusselig mit Urlaub buchen, dass halt nur noch diese eine Zimmerkategorie im gehobenen Segment irgendwie frei war und das war uns dann egal. Der große Vorteil, der das aber in sich birgt, du checkst in dieses Hotel ein und du kannst sofort mit Urlaub machen anfangen, ne? Weil du musst dich nicht mehr orientieren, es gibt keine Fragen mehr, du musst nicht mehr überlegen, was mache ich, wie, was, wo, sondern du kommst da an, nach fünfmal in Folge ist das auch so ein bisschen wie nach Hause kommen und du kannst einfach nach Ausräumen des Koffers sofort mit Urlaub machen.
Ich kenne das zumindest mal ein Stück aus London, also so vom London-Urlaub, da kenne ich mittlerweile auch so ziemlich alles.
Ich weiß, was und, du meinst. Und so waren wir in Bayern, in Franken. Und auch das fand ich spannend. Jetzt waren wir ja schon so häufig da. Und ich kann gleichzeitig sagen, es gab immer noch Neues zu entdecken. Also immer noch Städte und Orte, die in einer guten Erreichbarkeit waren. Ich sag mal zwischen irgendwie 30 Minuten und 45 Minuten Anfahrt, diesen noch zu entdecken galt, sodass auch da keine Müdigkeit eingetreten ist. Die einzige Müdigkeit, die in dieser ersten Urlaubswoche bei mir eingetreten ist, war während des Besuchs des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, weil es war für den Tag schlechtes Wetter angekündigt und dann haben wir gesagt, wo fahren wir irgendwie hin, dann kann es regnen und es ist uns egal. Und ich war einfach, also ich habe dann nach wahrscheinlich 4,5 Stunden gesagt, ist gut jetzt, ich kann kein Mittelalter, keine Renaissance, irgendwelches barockes Gartenmobiliar. Wir hatten nicht mal die Hälfte vom Museum geschafft und ich war einfach tilt. So, ne?
Ich war zwar in Nürnberg, aber das Museum sagt mir so aus dem Stegreif tatsächlich nicht viel.
Idealer Aufenthaltsort für Schlechtwettertage.
Und da war ich im Spielzeugmuseum in Nürnberg.
Das gehört damit dazu.
Ach, das gehört damit dazu.
Genau, das ist genau in diesem Karree, weil das haben wir dann zum Abschluss noch gemacht. Da haben wir uns dann draußen ein bisschen die Beine vertreten, da war das Wetter dann besser und dann haben wir gesagt, da schauen wir nochmal schnell rein und haben diese XXL-Puppenhäuser bewundert, ne? Die da ja stehen, wo einfach die Eltern den Kindern dann kleine Treppen mitgeschenkt haben, damit sie überhaupt alle Räume bespielen können.
Ich fand das Kirchenkinderspielzeug irgendwie faszinierend.
Auch das,
aber das ist auch schon so, das war ein Corona-Urlaub, das schon so lange her.
Und dann waren wir ein paar Tage zu Hause, hatten aber nicht groß kommuniziert, dass wir zu Hause sind, um auch einfach, ne, wenn man ehrenamtstechnisch angebunden ist, dann holt einen das ja gerne berechtigterweise schnell ein, aber da auch das war irgendwie ganz nett, viel Zeit zum Lesen aufgewandelt. Und dann sind wir noch mal ein paar Tage nach Holland gefahren, allerdings nicht ans Meer, weil mir das schlicht zu teuer war, was in den rheinland-pfälzischen Sommerferien dann diese Unterkünfte am Wasser so kosten, und waren in einem der niederländischen Nationalparks sehr fasziniert von der Heidelandschaft, die sich da auch abbildet, und hatten kleinen Ferienbungalow direkt an dieser Heidelandschaft und hatten eine Gebäudefläche sozusagen komplett verglast und du konntest einfach nur in die Weite schauen. Und das war sehr geschickt getroffen, weil das war die heißeste Woche im Urlaub. Und weil es sich bei diesem Bungalow im Grunde um eine Containeranlage handelt, ging das natürlich nur klimatisiert.
Hm.
Und während draußen einfach, weiß ich nicht, 30 Grad plus X waren, konnten wir einigermaßen klimatisiert, entspannt lesen.
Es wird dann in einer meiner Wochen gewesen sein, weil ich hatte das.
Da haben wir uns, glaube ich, überschnitten im Urlaub.
Das waren entweder Woche 1 oder Woche 2. Also ich weiß, dass es irgendwo da, als ich bei meinen Eltern war oder bei meinem Partner, irgendwo war es so ätzend warm. Dann hinten raus nicht mehr so.
Von daher hatten wir von allem in ein bisschen, wenn wir das Meer ein Stück weit einklammern. Man hätte ja in den Niederlanden auch noch ans Meer fahren können. Da sind die Entfernungen ja anders. So, ne? Aber den Bedarf hatten wir gar nicht und hatten irgendwie eine schöne Zeit. Und was hast du in deinem Urlaub gemacht?
Ich bin ja von Kirmes hier direkt zu meinen Patenkindern gefahren und war dann von montags nachmittags bis, bis Donnerstag. Bin ich zu meinen Eltern gefahren? Freitags bin ich zu meinen Eltern gefahren. Bis freitags Urlaubspatty und hab Patenkinder bespaßt.
Schön.
Und waren, oh Gott, wo waren wir denn alles? Wir waren Wasserschlacht im Garten machen. Ich war nass bis auf die Unterhose.
Na, dann haben sie es ja gut hingekriegt.
Und wir waren im Wildpark in Daun. Ich hatte eine Schleiereule auf dem Kopf sitzen. Mhm. Wir waren im Wasserspielplatz, im Garten gespielt. Ach, es war eigentlich echt zauberhaft. Kugelbahnen gebaut. Also das ist so Patenkinder, das ist dann immer, die brauchen dann viel Aufmerksamkeit vom Petter, weil immer irgendjemand am Petter hängt. Aber es ist schon schön.
Schön.
Und dann war ich bei meinen Eltern und habe...
Und hattest einen Hund an dir dran.
Zwei Hunde.
Zwei
Hunde und Eltern. Und war in meiner Heimatpfarrei zum Gottesdienst. Und war, was habe ich noch? Ich habe gelesen bei meinen Eltern, ich weiß nicht, noch ein Löcher. Gefühlt jeden Tag ein Buch. War auch in der Realität ungefähr entspricht. Und dann war ich mit einem Freund von mir in Norddeutschland. Lübeck, Hamburg, Ratzeburg, Mölln, Schwerin, Wismar. Das war's. Ja, das waren alle.
Auch von allem ein bisschen.
Ja, wir hatten ein Ferienhaus in der Nähe von Lübeck. Eben auf der namentlich gefühlt kleinsten Ort der Karte. In der Realität nachher der Ort, der, wo wir dann dachten, oh, dass das so groß ist. Hier gibt es sogar Einkaufsmöglichkeiten, hier gibt es eine Tankstelle, hier gibt es einen Döner.
Gut.
Und hatten ein Ferienhaus am Elbe-Lübeck-Kanal. Ziemlich toll. Also das war echt ein richtig schönes Ferienhaus. Wir haben es immer noch Gelegenheit gehabt, für irgendwelche Brettkartenspiele zu spielen, selbst was zu kochen. Und halt dann, so entfernungstechnisch, die längste Strecke, die wir gefahren sind, war effektiv Hamburg. Wir sind dann ausgerechnet an dem Montag auf dem Rückweg in den Großbrand im Hamburger Hafen reingeraten.
Guck mal, ohne Eintritt zu bezahlen.
Ja.
Und in der Presse las ich das ja wirklich abgefahren, was da passiert ist.
Ja, also das Verkehrschaos war die Hölle. Wir haben dann mittags die Touristen-Fleetfahrt gemacht. Und dann hieß es dann irgendwo auf dem Fleet, es wäre gerade Brand im Hamburger Hafen. Wir dann nur so unbedarft gedacht, ja gut, das lass es da mal brennen. Und auf dem Rückweg haben wir dann festgestellt, die ganze A1 war gesperrt und mussten dann über Land und alle anderen Stellen gingen dann auch nicht. Dann sind wir an einem Polizeiauto gelandet, das die Straße gesperrt hat. Wir müssten nach Lübeck. Hier sind sie falsch, sie müssen links fahren. Und ich dachte, danke für nix. Ich wollte jetzt auch keine detaillierte Wegauskunft von dir, aber zumindest mal einen Hinweis, wie man fahren wäre vielleicht ganz nett gewesen.
Vielleicht wusste das selber nicht.
Ich fand die Art und Weise der Kommunikation an der Stelle ein bisschen ärgerlich, um es vorsichtig zu formulieren.
Gut, ist die Frage, ob ungefähr 250 vor dir auch schon die Scheibe runtergelassen haben, ne?
Ja, klar.
Also, und da muss ja wirklich verrückter Ausnahmezustand gewesen sein,
war,
ne?
Also
und
war
tatsächlich ja auch einfach gefährlich für die Autofahrer auf der Autobahn, sonst
gut,
hätte man es nicht gesperrt.
Ja, ich habe das ja dann auch bei uns dann ein bisschen mitbekommen, weil die Rauchsäule hast du halt ja in der Innenstadt gesehen. Benjamin war erstmal der Meinung, ist das eine Wolke? Nee.
Dafür war sie vielleicht ein bisschen schwarz. Ne?
Es war sehr, dann wenn du dann liest, dass Teile auf die A1 geschossen
also
worden sind.
Also von daher.
Also es muss schon fies gewesen sein. Und es hat mit dem Löschen auch effektiv dann auch, das war montags und mittwochs waren sie immer noch nicht mit allem fertig. Also da hatten wir rückblickend echt Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht auf der A1 unterwegs waren. Und dass wir auf dem Rückweg dann gefahren sind, weil wir gefahren sind, weil sonst hättest du halt, also wenn ich mir überlege, als wir gefahren sind und die im Stau gestanden haben auf der Strecke, wo wir hätten fahren können, da ging gar nichts mehr. Und da ging es wohl auch ganz lange nichts. Also wenn du dann liegst, stickst, dann, es war Gott sei Dank nicht so warm, aber um die Zeit dann da so im Stau und du kannst dich nicht bewegen, vorwärts wie rückwärts, das ist halt ätzend.
An der Stelle darf ich aber nochmal eine Lanze brechen für all die Kräfte, die dann ausrücken und entscheiden, dass da gesperrt wird.
Ja, ja.
Das macht ja keiner aus Jux und Dollerei. Ne?
Keine
also ich
Frage.
bin die Tage war ein schwererer Verkehrsunfall in Koblenz auf der Autobahn. Da hatte sich ein Auto aus welchen Gründen auch immer überschlagen und ich bin die andere Richtung gefahren. Also ich hatte den Stau nicht auf meiner Seite. Und dann aber sozusagen mit dem Gegenverkehr an diesem, morgens im Berufsverkehr, an diesem unendlich langen Stau vorbeizufahren und zu sehen, wie die drücken, keine Rettungsgasse stattfindet, dann muss ich, und das mag sicherlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass ich ja mit dem Bereich der Blaulichtfamilie eng verbunden bin, muss ich auch einfach sagen, man kann sich als im Stau stehender Autofahrer das Leben auch noch schwerer machen, als es ist. Weil wenn ich keine Rettungsgasse bilde, dann geht es nicht nur ums Leben auf der Seite, wo der Unfall passiert ist, sondern es verzögert sich auch alles, weil Einsatzkräfte, und dann ist ja egal, ob das die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei oder nachher der Abschlepper, nicht zur Schadensstelle kommen. Damit kann es nicht behoben werden und damit stehe ich noch länger. Also da muss ich einfach sagen, erschließt sich mir die Logik der Herangehensweise manchmal gar nicht so.
Mir ging es einfach an der Stelle um das Fakt, dass wir halt einfach Glück hatten, da nicht auf der anderen Seite zu stehen.
Auf jeden Fall. Also,
wir hatten sowieso schon irgendwie Struggle zurückzukommen, weil wir uns da ja auch effektiv nicht auskannten und nicht
wussten. Und das Navi ja dann auch überfordert ist.
Genau, das Navi ist,
ne?
ist überfordert. Wenn du mit Google Maps dich navigiert hättest, hätte es vielleicht funktioniert ein bisschen eher, aber wenn du dann da, und wir waren zum Glück in die andere Richtung unterwegs, nur nicht in die, in die Gegenrichtung.
Und deswegen würde mein Vater jetzt sagen, deshalb habe ich den, ich weiß nicht, was für ein Atlas im Auto, Karten lesen. Hm. Wer Karten lesen kann, ist klar im Vorteil und der hat auch immer ein Wasser dabei und ne, der ist einfach anders vorbereitet, wenn er sich von A nach B bewegt.
Aber an dem Abend kam dann halt auch alles irgendwo zusammen, dieses Chaos auf der anderen Seite. Dann sind wir über Land, über irgendwelche Bundesstraßen gefahren. Dann war auf der Bundesstraße auch noch so ein Unfall, wo ich nebendran gesessen und gedacht habe, oh, verdammt, verdammt, verdammt.
Ja.
Also ein Auto, was ich wirklich richtig zerlegt hatte. Zwei, besser gesagt. Das lag auf dem Dach, Airbags raus und da fehlten Teile des Autos. Also da war ich auch eher in Sorge, ob das so klimpflich dann nachher rausgegangen ist, das war dann klar. Und dann war noch Baustelle mit Sperrung. Also da lief wirklich an dem Abend gar nichts. Ich war vollgefressen, weil ich mit Abstand das leckerste Essen des Urlaubs gegessen hatte. In einem sehr originellen Restaurant in Hamburg. Auf dem Feuerschiff. Also einem ehemaligen mobilen Leuchtturm, würde ich das mal nennen.
Ah, okay.
Im Hafen. War mega gut. Ich hatte eine sehr, sehr leckere Kartoffelsuppe zur Vorspeise und dann so eine Fischplatte mit drei verschiedenen Fischen mit Paprika-Risotto, wo ich, glaube ich, nur so ein bisschen über die Hälfte gepackt habe von allem, weil ich so satt war, mich dann noch durchgekämpft habe, dass ich mehr esse, als ich eigentlich vernünftig essen sollte. Ich saß dann im Auto und habe gedacht, oh, das kleine Kind im Magen drückt, das werden Zwillinge. Aber es war so lecker. Es war echt, echt total cool. Aber dann, ja, dann saß du dann so voll gefressen, angemüdet im Chaos.
Wie gut, dass du nicht fahren musst.
Ja, wie gut, das muss ich dann auch dazu sagen. Da war ich Benjamin sehr dankbar, dass er im Urlaub gefahren ist.
Das war also dein kulinarisches Urlaubshighlight?
Ja, so kulinarisches Urlaubshighlight. Also das Essen war mega gut, wenn es ums Essen geht. Ich habe mir eine gewisse Leidenschaft an Fischbrötchen angefressen, weil ich an jedem Ort, wo es ein Fischbrötchen-Dealer gab, irgendwas anderes ausprobiert habe.
Da warst du ja einen perfekten Urlaubsort für Fischbrötchen auch.
Ich esse ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel Fisch, außer ausgewählte Dinge. Und aber ich dachte halt, ja gut, so zwischendurch für mittags, wir essen eigentlich immer im Urlaub abends, weil dann hast du halt abends Ruhe und fährst danach oder gehst danach ins Hotel und musst nicht zwischendurch irgendwie dein Planprogramm für den Tag unterbrechen. Und dann reichen halt so auf die Hand irgendwie was vom Bäcker oder jetzt in meinem Fall. Oder ist ein Fischbrötchenstand. Ich nehme mir dann mal und habe mich dann munter durch die Fischbrötchen dieser Region probiert und festgestellt, dass Buttermakrele echt ist. Das ist schon lecker.
Gut?
Ja, schon gut.
Ich wüsste nicht, kriegt man das hier im Supermarkt auch gekauft?
Ja, ich habe dann jetzt für mich überlegt, wo kriege ich denn hier guten Fisch her? Also für alle, die uns hören, wer in der Nähe von Remagen wohnt und einem jungen Pastor dabei helfen möchte, dass er sein Kampfgewicht weiterhält. ich bin für Tipps, wo es gute Fischtheken gibt, mittlerweile sehr offen.
Jetzt warte ich darauf, dass irgendwer dir eine Angel vor die Haustür stellt. Du kannst dir deinen Fisch im Rhein angeln.
Ich war mit meinem Papa, als ich Kind war, angeln. Das ist so ein Sport, der für mich, glaube ich, gar nichts ist. weil da muss man ruhig sitzen, da muss man die Schnauze halten und muss Geduld haben.
Das ist alles eine Frage der Übung.
Das ist eher so Bußwerk.
Ich wüsste gar nicht, ob in meiner Familie jemals wer angeln war. Also aber wir hatten im Nachbarort eine Forellenzucht. Da erinnere ich mich, dass der Opa regelmäßig mit dem Fahrrad hingeradelt ist.
Und wenn es sonst um kulinarische Highlights ging, ich profitiere immer noch von meinem Nidegger Marzipan.
Wollte gerade sagen, du warst in Lübeck. Also wenn du diese Form von Marzipan nicht benennst, weiß ich ja auch nicht. Ich habe das schon.
Den Kaffee, bei dem bin ich immer noch hin und her gerissen, weil ich hatte, also wir waren Kaffee trinken und eine, also sehr kalorienfreie Torte essen. Also das ist schon, das, ich würde da schon unter gesunde Ernährung fassen an der Stelle. Die war, ja, war schon gesund. Da hatte ich mir
aus Marzipantorte oder? Ja. Selbstverständlich.
Ja, gesunde Ernährung ist wichtig. Und hatte dann einen Marzipan Kaffee getrunken. Da bin ich aber okay. Immer noch hin und her gerissen, ob mir der gefällt oder nicht, weil der war schon für meine Verhältnisse batsch süß. Der erste Schluck war echt, ich dachte, musst du mitnehmen, und dann irgendwann so zwischendurch hat sich, glaube ich, gedacht, ich weiß nicht.
Ich bei mir hängt es sehr stark von der Sorte ab, ob ich, also bin kein grundsätzlicher Marzipan Liebhaber, das ist aber nicht schlimm, weil beim Kai ist Marzipan sehr gut aufgehoben. Und es gibt und Marzipan in Lübeck fand ich geschmacklich auch gut, aber ich bin da ein bisschen schwierig.
Wobei ich von diesem Laden überfordert war. Also ich habe im Urlaub gemerkt, ich weiß nicht, wie das für dich ist, da du ja ähnlich mit vielen Menschen immer wieder zu tun hast. Also ich habe irgendwann für mich gemerkt, im Urlaub so Menschengruppen, da habe ich nicht lange Geduld für. Also wir waren in dem Niedegger-Laden, du warst da wahrscheinlich ja drin schon mal.
Da ist ja auch so ein Ausstellungsteil, ja, mit dabei, ne? Das, ja, ist Jahre her, dass wir mal in Lübeck ja waren, aber ich hatte das irgendwie, das ist auch nicht groß, ne? Das, ja, ist und verwinkelt und voll, also das ist ja von Sachen her schon vollgestellt und schön. Dann
noch viele Leute da drin. Leute, also da war ich noch, ich war einmal die Pipi-Box besuchen oben, weil kostenlose Toiletten im Geschäft sind immer gut. Mhm. Und dann war ich dann schon so genervt und dann waren dann so viele Leute, ich konnte dann. Und wir waren noch einen zweiten Tag in Lübeck, weil wir irgendwie an einem Tag Zeit hatten und ich unbedingt in den Klemmbausteine-Fachhandel dort wollte. Mhm. Und dann waren wir da nochmal drin, da war weniger los, dann war es auch ein bisschen entspannter, aber ich habe für mich halt auch irgendwo gemerkt, ich ertrage so viele Menschenmassen auf einmal mittlerweile gar nicht mehr.
Wir hatten in diesem Urlaub nicht so viel mit Menschenauflauf zu tun. In unserem Aufenthalt in den Niederlanden haben wir nur vereinzelt Menschen getroffen, die irgendwie da gemeint haben, bei dem warmen Wetter, ähnlich wie wir, einen möglichst schattigen Wanderweg durch die Heide zu finden. Und in dem diese Ferienhäuser waren so eingefasst im Baumwerk, dass man von den Nachbarn im Grunde nichts mitbekommen hat, außer die haben vielleicht einen Schniff zu laut Musik gehört. Oder laut Musik gehört. Und im Hotel, also die erste Woche, war es so, dass die ausschließlich Hotelgäste verköstigen. Das heißt, du hast einen festen Sitzplatz, wie das für alte Leute halt geschickt ist. Ne? Also du musst da wenig, immer denselben netten Kellner. Unserer wusste dann schon, was wir trinken wollten, gerne. Also von daher war das Menschenmassen technisch entspannt. Auch in den Museen war es total entspannt. Wir waren in Bamberg und waren dann noch mal, nee, nicht noch mal, waren dann erstmalig, also in Bamberg waren wir schon häufiger. Das ist ja tatsächlich eine Stadt, die ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann.
Hast du ein Schlenkerle?
Auf keinen Fall. Boah. Auf keinen Fall. Mein Vater sagt immer, nach dem zweiten schmeckt's, dann denke ich, ja, nee.
Muss das erste
für diejenigen, die das nicht kennen, Schlenkerla heißt es, glaube ich, ne? Das ist eine Brauerei, die mitten in Bamberg steht, die noch nach alter Tradition ein sogenanntes Rauchbier produziert. Und da ist immer gestuppte voll.
Ich habe das
Außenbereich, Innenbereich, das ist total urig. Die haben auch die klassischen bayerischen Gerichte auf der Karte stehen.
Schäufele, ne?
Irgendwas mit Kloß, würde ich sagen. Genau. Kloß und Rotkraut als Beilage.
Wie heißt das an? Also das Gericht zum Schlenkerler ist Schäufele. Ich glaube, die Schweine schuld. Ich weiß, ist egal.
Erzähl Schäuferler heißt es, genau. Ja. Jedenfalls, da ist immer voll. Und ich tatsächlich nicht nur mit Touristen, weil jeder sagt, das musst du mal getrunken haben, sondern glaube ich schon auch irgendwie mit Einheimischen, die sich dann auch ein Bier to go einfach nehmen und vor der Brauerei trinken, weil drin einfach so gestuppte voll ist. Aber dieses Rauchbier hat, Kai hat es ganz passend umschrieben, es ist ein bisschen, als würde man ein Bier brauen und dann so ein Rauch Schinken darin versenken und es dann Tage und Wochen lang mit geschlossenem Deckel in der Sonne stehen lässt. So, ne? Also das hat schon sehr eigenen Geschmack. Mir reichte ein Schluck aus Kais Bierglas vor einigen Jahren, um festzustellen, dass mein Bestellwunsch der Johannisbeersaftschorle jetzt nicht die schlechteste Alternative war. Also mein Geschmack hat es überhaupt nicht abgeholt. Wir hatten meinem Vater eine Flasche, zwei Flaschen irgendwie mitgebracht. Der hatte große Freude daran, ob das jetzt tatsächlich aufgrund des Anspruchs an die Geschmacksknospen war oder irgendeine Erinnerung an Jugendtage, lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Und was war das kulinarische Highlight dann stattdessen?
Das mein kulinarisches Highlight ist im Grunde alles, was es in diesem Hotel gibt. Die machen alles selber, verwenden regionale Produkte. Die haben irgendwie eine Küchencrew, die Spaß hat am Lebensmittel verarbeiten. Und ich esse traditionell jeden Abend vom Vorspeisenbuffet zwei Kapernäpfel. Hast du schon mal Kapernäpfel gegessen?
Wenn das Kapern sind?
Nicht die Kapern, die man hier kennt bei Königsberger Klopse und Co., sondern Kapernäpfel wachsen am, ich weiß gar nicht, Kapernbaum, Strauch, Busch, wie auch immer, und sehen ein bisschen aus wie grüne Oliven mit Stiel, haben aber keinen Kern. Und die sind im Hotel, die liegen in irgendeiner Marinade, ich weiß es nicht, es ist so ein ganz eigener Geschmack an säuerlich, herzhaft, total verrückt. Ich hatte dann irgendwann hier in einem Supermarkt mal Kapernäpfel entdeckt und enthusiastisch festgestellt, es schmeckt nicht wie im Hotel. Und seitdem ist das mein zelebriertes Highlight.
Schmecken die dann wie Kapern? Kapern haben ja so ein tendenziell Salz.
Nee, das ist da nicht. Da ist irgendeine saure Komponente. Also ja, ist auch was Salziges mit drin, aber die Konsistenz ist auch, wenn man irgendwo mal die Chance hat, am Buffet Kapernäpfel zu entdecken, bitte einfach einen probieren. Und in diesem Hotel sind die irgendwie mariniert. Wir hatten dann dieses Mal versucht, den Seniorchef auch bei einem seiner Rundgänge abends zu befragen, was denn da dran kommt, damit, dass die so gut schmecken. Er konnte es gar nicht beantworten. Da freue ich mich jedes Mal drauf. Und ich habe jetzt zwischenzeitlich auch entschieden, ich werde nirgendwo mehr Kapernäpfel kaufen. Wir fahren einfach dahin in Urlaub und dann kann ich die da essen, weil das Hotel neben einem sehr abwechslungsreichen Vorspeisenbuffet auch sich selber damit rühmt, irgendwie die breiteste Antipasti-Auswahl nördlich der Alpen zu haben. Das ist eine unfassbare, riesige Auswahl, nett drapiert in Tontöpfchen und da gibt es eben auch Kapernäpfel. Und das ist, ja.
Aber das ist tatsächlich,
das verbinde ich da mit Urlaub einfach, ne? Das ist einfach gut.
So dieses, man kann immer wieder von irgendwas probieren, das ist ja mein, ich liebe Tapas, das ist so ähnlich.
Ja, also es gibt wahnsinnig viele Gänge in diesem Hotel und Vorspeisen holst du dir selber und Käse Buffet zum Abschluss auch und den Rest kannst du dann auswählen am Platz. Bräuchte man eigentlich gar nicht. Man könnte einfach den ganzen Abend durch dieses Vorspeisen-Buffet schnäsen und wäre irgendwie glücklich, weil die auch so viel Spaß haben. Also das ist einfach familiengeführtes Hotel. Im Grunde muss man sagen, über drei Generationen eine der Junior- Chefinnen oder der aktuellen Chefinnen hat im Frühjahr Nachwuchs bekommen und einen Abend waren offensichtlich die Bedienungen knapp. Und dann hatte sie ihren Sohn in der Trage vorne rangeklemmt und dann hat der Mama geholfen beim Abendessen austragen. So, ne? Also das ist einfach, ja, ist schön, da zu sein.
Also wir haben jetzt kulinarische Highlights gesammelt. Wir hatten ja aufgeschrieben für heute, dass wir vom Urlaub erzählen und dass wir von den Dingen erzählen wollen, die uns irgendwo hängen geblieben sind.
So in die genau, Richtung. Und dann könnten wir das im Grunde ja mit einer Empfehlung verbinden, denn du hast gesagt, du hast 7 Bücher gelesen im Urlaub. Wir nähern uns dem Herbst, auch wenn wir uns heute an Sonnenschein erfreuen können, wird die Frage sein, wann Herbst, Regen und dunkle Jahreszeit irgendwie kommt. Gibt es Literatur, die du empfehlen kannst, schon mal in einem ersten Zwischenschritt?
Also ich würde mal davon sprechen, dass ich die Bücher, die ich gelesen habe, bestanden Teilen aus Büchern einer Reihe. Also grundsätzlich habe ich ein großes Faible für diese Babylon-Berlin-Reihe von, heißt der Kutscher? Ich weiß den Namen nie auswendig. Volker Kutscher, genau. Gibt es als Fernsehserie. Die Bücher sind aber meiner Meinung nach bedeutend besser. Das ist diese Gerion-Rath-Reihe, spielt Deutschland in den 20er Jahren und erstreckt sich im 9. Band, den ich gelesen habe, ich habe den 8. Band, glaube ich, auch gelesen im Urlaub, fällt mir gerade so ein, ist es so in der Nazi-Zeit, Machtergreifung nach Olympia, so 38er. Es ist noch kein Krieg auf jeden Fall. Und es gibt nur noch einen Band, den 10., den habe ich noch nicht gelesen, weil es den noch nicht als Taschenbuch gibt, sondern nur als Hardcover. Und wie man hinter mir sieht, es ist ein Audiomedium, ich weiß, Handbewegungen sind doof, aber
ich sehe sie.
Hinter mir, die bestehen alle aus Taschenbüchern und das aktuelle gibt es noch nicht. Und das sähe doof aus, wenn ich das nicht als Taschenbuch in dieses Regal stelle.
Ich möchte dir ja nicht so nahe treten, aber ich sehe auch Hardcover-Bücher.
Ja, aber in der Regel.
Nee, aber das stimmt. Heiko zusammen. Hat ein Taschenbuch.
In der Regel sind. Buchregal. Nein, in der Regel sind Reihen immer im selben Format.
Ah,
in der Regel.
Da ist er, der Monk, aber.
Ja, ja.
Ne?
Und das ist ganz cool, also das lese ich wahnsinnig gern. Gelesen habe ich auch aus einer anderen Reihe, die auch so in dieser Nazi-Zeit 20er Jahre spielt, von Christian Dittfort. Das ist auch so eine Krimi-Reihe über einen Kommissar, ist das Raben? Raben heißt der. Das ist auch ganz cool gewesen zu lesen. Und neu entdeckt habe ich, da kommt wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre wahrscheinlich noch so ein ganzes Bündel an Büchern raus, vom Autor des sogenannten Donnerstags-Mordclubs, Neil oder Richard Osman? Richard Osman. Der hat das geschrieben, vom Donnerstags-Mordclub gibt es 4 Bände oder 5 mittlerweile. Und der hat ein neues aufgelegt, da geht es auch um eine Frau, ihren Schwiegervater, die zusammen Mordermittlungen machen werden.
Das klingt unterhaltsam.
Britisch, skurril, ist eigentlich auch ganz cool. Und ansonsten kann ich noch empfehlen, die ganze Daniel Silva, Gabriel Allon-Reihe, da gibt es mittlerweile ein Billigregal breit Bände.
Tatsächlich. Alle selbst bezahlt.
Ja, plus eine Spalte weiter. Ein Buch in der nächsten Zeile, ein großes Billigregal gibt es da Bände. Das ist sehr Kunst angehaucht. Also das hat meistens mit irgendwelchen Kunstwerken zu tun. Weil der ist eine Spionage. Und der Spion ist als Tarnidentität Kunstrestaurator.
Ah, okay.
Das ist eigentlich ganz cool. Liest sich, das habe ich auch, das Neue an einem Tag gelesen.
Ja, aber ist doch gut. Also wenn man Zeit dafür findet, abtauchen zu können. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe viel Hörbücher gehört im Urlaub. Ich war die letzte Zeit irgendwie des Lesens sehr müde. Das lag, glaube ich, an einem erhöhten Fachbuchaufkommen, dass ich einfach irgendwann keine Lust mehr hatte. Und habe dann auf Empfehlung einer Buchhändlerin und weil mich das Cover angesprochen hat und normalerweise bin ich niemand, der irgendwie nach dem Cover geht, habe ich gekauft von, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich muss einmal spicken, Allison Esbach, Wedding People, New York Times Bestseller.
Okay.
Und ich kann gar nicht Das war ein total verrücktes Buch. Es beschreibt den Ablauf einer Hochzeitswoche in einem Hotel.
Ja.
Und die Braut ist der Annahme, dass sie das komplette Hotel für ihre Hochzeitsgesellschaft gebucht hat, um die perfekte Hochzeit zu haben, und trifft dann im Aufzug des Hotels eine Gästin, die sich ein Zimmer gebucht hat für eine Nacht mit der Idee, in dem Hotel sich das Leben zu nehmen. Und so beginnt die Geschichte.
Also es ist jetzt nicht Humor.
Es ist unfassbar witzig. Es regt sehr zum Nachdenken an.
Ja.
Es ist vielleicht in Teilen auch skurril, weil die, die geheiratet haben, werden verschiedene Dinge dieser Hochzeitsvorbereitungen vielleicht in ihrer eigenen Hochzeitsgeschichte auch wiederfinden. Und das war ja irgendwie klar in Kapiteln, dass dieses Buch möglicherweise eine Woche lang geht, sofern der Suizid nicht direkt im ersten Kapitel passiert. Und ich wollte es nicht fertig lesen. Ich habe am Ende rausgearbeitet, das kann nicht rum sein. Es war einfach so eine ansprechende Geschichte. Ich war so gut abgeholt von der Autorin, dass ich dachte, nein, ich bin jetzt schon bei Donnerstag. So, wir wissen alle, wie lange so eine Woche geht. Und als ich dann im letzten Kapitel ankam, habe ich gedacht, ich weiß, wie es ausgeht. Möchte jetzt nicht spoilern, aber mir war klar, ich begleite diese Geschichte jetzt so und so lange. Ich bin so gut abgeholt, dass ich die Protagonisten gefühlt
einschätzen kann.
Schon immer kenne, ja. Also ne, als ob ich schon 20 Bände davon gelesen hätte. Also sehr nah dran irgendwie an den einzelnen Rollen. Ich weiß, wie diese Geschichte ausgeht. Ich darf an der Stelle verraten, es hat eine andere Wendung genommen.
Heißt aber, wir müssten mal für unseren Instagram-Account nachher, bevor du fährst, die Bücherempfehlungen mal abtippen und da abfotografieren. Also sind mal meine, weil deine können wir jetzt von ihr schlecht
machen. Ja, das kann ich zu Hause machen. Und seitdem schwärme ich von diesem Buch. Und das hat mir auch wieder einen Zugang geebnet. Und deswegen glaube ich, dass ich keinen Buchkoller hatte, sondern einen Fachbuchkoller.
Ja.
Den Zugang zum Lesen gerade wieder geebnet. Und auf dem Nachttisch gerade liegt, das habe ich jetzt im Urlaub nicht fertig geschafft, ein Buch von, wie heißt denn der, Jonasen, glaube ich, der ist bekannt für der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg.
Habe ich auch irgendeins da hinten.
Und da lese ich gerade die drei fast perfekten Freunde auf dem Weg ans andere Ende der Welt. Der Kai hatte das und der Kai war so viel mit herzhaft Lachen beschäftigt, dass ich dann entschieden habe, okay, das ist das Nächste. Und ich fing damit an, während ich bei der Hausärztin im Wartezimmer saß und ich hätte gerne laut gelacht, aber mir war klar, bei den anwesenden Personen sorgt das für Irritation. Also wer gerne eine leichte, frohe, verrückte Lektüre haben mag, ist da gut aufgehoben.
Aber das, was du beschreibst, kenne ich tatsächlich ja auch von mir selbst. Also ich habe, seit ich aus dem Urlaub zurück bin, abends kaum gelesen. Eine Seite, weil was ich hier stehen habe, ich habe hier so viel stehen, was ich noch nicht gelesen habe, ich aber gerade nicht so angesprochen habe, dass ich es lesen will. Und ich merke aber auch, dass mein Kopf abends während der Arbeit zu voll ist und an freien Tagen, also ich verschlinge eigentlich in der Regel im wahrsten Sinne des Wortes Bücher, also ich schaffe an einem freien Tag normalerweise so ein 400-Seiten-Buch dicke, wenn ich nicht bis in die Puppen schlafe, aber dann, wenn es ein gutes Buch ist, kann ich das auch nicht weglegen und dann vergesse ich alles andere drüber, vom Essen über Trinken, sonst irgendwas. Das ist im Urlaub ähnlich gewesen, weil nicht umsonst habe ich diese 7 Bücher da gelesen und ich habe schon mehr mitgenommen als letztes Jahr. Aber das geht mir abends hier während der Arbeitszeit tatsächlich genauso wie dir. Da ist mein Kopf zu für neue Eindrücke.
Ja, bei mir war einfach die letzten Tage schlicht zu viel los. Ich hatte mich irgendwie in Abendterminen, also ich hatte zu viele Abendtermine zugesagt, ohne meinen Terminkalender in der Übersicht zu haben. Ne? Anders als bei dir sind meine Abendtermine ja eher Freizeit- oder ehrenamtsbedingt und weniger berufsbedingt. Aber so ist es manchmal. Aber ich fand es überhaupt spannend, jetzt einfach irgendwie zu sehen, dass ich wieder einen guten Zugang zur Literatur finden kann. Und vor allen Dingen man ja auch einfach, also man hat ja, weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal einfach den Hang dazu, den Fernseher anzumachen. Und dann lässt man sich von irgendwas berieseln, wo man sich hinterher denkt, was zum Blitz habe ich eigentlich angeguckt? Also so,
ich habe, ne, das meistens nur für Geräusche beim Lesen im Hintergrund.
Aber also das könnte ich gar nicht.
Selten, also ich gucke momentan viel über eine App, Joko und Klaas gegen ProSieben.
Ah, okay.
Ja. Das unterhält mich eigentlich immer, weil es auch immer so einen gewissen intellektuellen Quiz-Touch hat. Oder also irgendwie Tage habe ich abends Thunderbolts geguckt. Also das gibt's schon. Also das funktioniert ein bisschen anders dann als bei dir. Aber ich kenne das Gefühl von, dann läuft der Fernseher und was zur Hölle habe ich da jetzt geguckt. Das kenne ich aber tatsächlich auch.
Und dann noch lieber ein gutes Buch in die Hand nehmen.
Ja.
So, das ist irgendwie so die Erkenntnis, die wir beide gerade haben, sodass an vielen Stellen der Fernseher einfach im Moment auch aus ist und stattdessen dann das Buch rauskommt, wenn man denn zu Hause ist, so. Mhm. Oh ja, ansonsten, ich habe tatsächlich wie du auch einen Krimi gelesen im Urlaub, aber der war mir zu psycho, da denke ich, oh nee. Also ich habe ihn zu Ende gelesen und hatte mir dazu die Folgebände tatsächlich auch noch geladen auf meinen, ich habe unter anderem auch so einen elektronischen E-Book-Reader. Aber das war, oh, da habe ich gedacht, nee, ich möchte gerne irgendwas, was mich irgendwie, was verschmitzt ist, so, was zwar Tiefgang hat auch, ne, aber ich brauche irgendwie keinen Blutsplatter, Psycho.
Ich bin da tatsächlich auch sehr wählerisch, was Bücher betrifft. Also ich habe einen sehr breiten Geschmack, glaube ich, aber ich brauche entweder sowas schwarzhumorig Britisches oder halt irgendwie was historisch angehaucht. Also es ist sehr diffizil, mir irgendein Buch zu schenken, glaube ich. Dafür lese ich halt einfach viel, aber viel auch unterschiedlich.
Und so bin ich jetzt dazu übergegangen, weil da kann man ja auch einfach seinen Horizont erweitern. Und ich hätte jetzt nicht gewusst, ob ich diese Wedding People gekauft hätte, wenn mich nicht wieder dieses Cover so angesprochen hätte und die Buchhändlerin dann kam und sagte, sie würde das gerade lesen und man könnte. Also die war total begeistert von diesem Buch. Und ich habe jetzt angefangen, es gibt eine Menge Literaturpodcasts, hat meine Recherche jetzt ergeben. Ich bin ja sonst eher in Geschichten- und Politik-Podcasts zu Hause als Hörende selber. Und ich habe mir habe schon in den ein oder anderen Literaturpodcast reingehört und das ein oder andere an Literatur notiert, was irgendwie mal spannend wäre, sich anzuschauen, entsprechend dem, was eben in dem Podcast verhandelt wird, wo ich jetzt im Buchladen selber, glaube ich, nicht hinspaziert wäre. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wie wir jetzt eingangs zu diesem Themenpunkt sagten, fängt der Herbst und die kalte Jahreszeit ja jetzt erst an und die Chancen werden größer, Zeitspannen zu finden, wo man auch mal ein Buch irgendwie
rausziehen kann. Ich habe durch Zufall gesehen, dass Dan Brown nächste Woche neuen Robert Langdon Roman rausbringt. Mhm. Der steht auf meiner Liste des Anschaffens ganz weit oben. Ja. Da weiß ich auch schon, womit ich beschäftigt bin. Und hoffe irgendwie, dass das, also ich glaube, im Oktober kommt dann dieses Radbuch endlich als Taschenbuch raus. Da warte ich eigentlich sehnsüchtig schon drauf und überlege, ob ich mir es nicht doch als Hardcover, das ist. Was ich aber, so ein anderer Punkt auf unserer Liste von Urlaub, ich hatte ja ein bisschen erzählt, was ich gelesen habe, das passt eigentlich inhaltlich auch irgendwo zu dem, was ich im Urlaub mir angeguckt hatte. Benjamin und ich spielen schon immer mit dem Gedanken, eigentlich wollten wir mal nach Krakau und uns Konzentrationslager Auschwitz angucken. Mhm. Einfach begreifen kannst du es nicht, aber zumindest mal dem Ganzen noch das Ganze ein bisschen einzuordnen, also für uns einordnen zu können. Ist aber auch so ein Punkt, wo selbst ich immer wieder denke, so sehr mich das Thema irgendwo begleitet und ich da möglichst viel drüber wissen will, ob ich mir das zutrauen kann, das hat schon sehr Eindrückliches. Ich war schon mal im Dachau und Dachau fand ich hart.
Waren wir auch schon, ja.
Und waren jetzt ja in der Nähe von, waren auf dem Rückweg, sind wir Richtung Hannover mehr oder weniger vorbeigefahren und waren dann, klar, ja gut, dann fahren wir ins Konzentrationslager Bergen-Belsen in die Gedenkstätte, uns das angucken, auch weil dort ja Anne Frank umgebracht worden ist. Mhm. Oder, ja, gestorben ist, die ist ja an einer Erkrankung gestorben, aber es ist, glaube ich, in dem Fall auch doch ein umgebracht. Letztlich kommt es auf selber raus. Und waren halt dann in der im Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Gedenkstätte. Und es ist anders als Dachau, aber wir waren da um. Ich hatte dir noch geschrieben, als wir da waren, ungefähr kurz vor 12. Wir waren um 14:45 wieder auf der Autobahn. Also nicht, dass wir getrödelt hätten, aber es ist ein monströs riesiges Lager gewesen. Wohl. Man sieht von dem, was mal war, nicht anders als in Dachau, dann sieht man zumindest mal noch Baracken, Teilen und Grundrisse, aber sie haben das sehr anschaulich gelöst, dadurch, dass dann so Heide, deshalb musste ich bei Heide so ein bisschen so Heidekraut auf Hügeln aufgeschüttet ist und dann hat man so Steindinger dran, wo dann steht, hier ist das Grab von 2500 Menschen, hier ist das Grab von 1000 Menschen, wo ich mir dachte, okay, hier liegen jetzt. Also dieses Schild, da steht 2500 drauf und du hast von diesen Hügeln, ich weiß nicht, wie viele gerade gesehen. Mhm. Und da gehst dann halt durch dieses Gelände und also ganz gruselig fand ich dann nachher für mich den Rückweg, weil wir erst übers Gelände gegangen sind und dann ins Dokumentationszentrum dann rein. Mhm. Und du gehst dann, links ist eine Betonwand, so 10, 15 Meter hoch und rechts ist das Betongebäude. Du gehst quasi durch so einen Korridor, der ungefähr so breit ist wie mein Arbeitszimmer. Mhm. Und ich bin dann so für mich da durchgegangen und dachte mir nur, oh Gott, das ist gerade ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja.
Weil du halt echt so das Gefühl hast, du gehst durch diesen Korridor, den da so Menschen damals gegangen sind, wo auf Fotos ja gesehen hast, links ist Stacheldraht, rechts ist Stacheldraht, hieß dann diese Beton, oh, das ist ganz, ganz schlimm. Und irgendwann auf dem Lagergelände hatte ich für mich, also Benjamin und ich haben irgendwann festgestellt, wir können hier nicht miteinander durchgehen, wir müssen irgendwie, jeder muss so sein Tempo gehen und wir reden geht auch gerade hier so gar nicht. Ich habe irgendwann angefangen, meine Hände hinter den Rücken zu machen, habe Rosenkranz gebetet. Das ist irgendwie für mich, ich weiß nicht, irgendwann ging es nicht mehr. Ich war danach auch echt, echt platt. Es war ganz, ganz, ganz furchtbar. Also es hatte eine andere Qualität von furchtbar wie Dachau, weil Dachau, siehst du das Krematorium ja auch noch, also da wird es begreifen, irgendwie konkreter, aber wenn du dann so über das Gelände von Bergen-Belsen gehst und dir dann den Vergleich zu Dachau hast und dann merkst, wie riesig dieses Gelände ist und wie viele Leute da waren, wie die Zahlen siehst, das ist ganz.
Und
ganz
ja, nicht furchtbar. Nur eins, ne? Also das Dachau, du hast Bergen-Belsen, du hast eben von Auschwitz gesprochen.
Ja, und wir sind auf dem Weg nach Hamburg, an Neuengamme vorbei.
Ganz, und ich dachte, oh Gott, das ganz viele von diesen Einrichtungen. Und wenn man dann den Haken schlägt, und das werden wir jetzt mit Blick auf die Uhr thematisch natürlich nicht mehr aufmachen, aber wenn man jetzt den Blick auf die aktuelle Weltpolitik schlägt, dann kann man schon fragen, warum so, ne?
Ja,
die Dinge passieren, wie sie passieren und ob man, an welcher Stelle man in der Gesellschaft und in der Politik irgendwie vergessen hat, irgendwie weiter dazulernen zu wollen und gerade eher an verschiedenen Stellen scheinbar den Rückwärtsgang nicht mehr rausbekommt. Aber auch dazu kann ich eine Literaturempfehlung aussprechen. Das zu lesen ist allerdings so, wie der Heiko das beschreibt. Also ich glaube, ich habe dieses Buch jetzt schon seit Jahren im Schrank stehen. Ich habe es bis heute nicht fertig gelesen, weil das nur dosiert in kleinen Etappen geht. Es gab einen amerikanischen, ich weiß gar nicht, Psychiater, Psychoanalytiker, David Boder, der nach Kriegsende amerikanische Soldaten in Deutschland begleitet hat und zusammen mit seinem Team noch in die Konzentrationslager ging, als die Menschen von dort noch nicht, also als die dort noch waren, dann waren die grundsätzlich befreit, aber immer noch eben in den Lagern. Und das Buch heißt, die Toten haben sie nicht befragt. Und er hat mit seinem Team mit relativ einfachen Mitteln Interviews geführt mit den KZ-Häftlingen. Und die immer im selben standardisierten Ablauf. Und die haben die in diesem Buch 1:1 transkribiert, inklusive der Mimik- und Gestikbeschreibung des Gegenübers, um das für wissenschaftliche Zwecke zu nutzen, ne? Also das ist ungefiltert, ungesäubert. Und es ist an vielen Stellen, gerade wenn sie davon berichten, wie sie Familienmitglieder verloren haben, das ist ja schon tragisch für sich, aber du hast Interviews da drin, wo sie berichtet haben, wie an ihnen Experimente durchgeführt haben, in all diesen unsäglichen Ausprägungen, die man ja in diesen Gedenkstätten auch aufgezeigt bekommt. Das ist schon harter Tobak, dass Menschen sowas mit Menschen antun.
Ja, das habe ich in Bergen-Belsen auch wahrgenommen, weil es also sehr geschickt gemacht war, so um Menschen mit Informationen zu versorgen, aber nicht zu überfrachten, weil sie dann Videostelen hatten und dann waren auf den Videostelen immer wieder Interviewsequenzen mit Überlebenden.
Ah, okay.
Das fand ich sehr, sehr eindrücklich und halt auch sehr greifbar. Was mich rückblickend einfach massiv wütend gemacht hat, ist dann endet das halt Gott sei Dank ja auch mit dem Thema, wie ist dann so die Aufarbeitung geschehen und wer wurde da wie verurteilt. Und wenn du dann irgendwo siehst, welcher geringe Bruchteil von Lagerpersonal verurteilt worden ist und welcher Teil ungeschoren bis in die 70er, 80er Jahre entweder jahreszeitenmäßig oder altersmäßig gelebt hat. Also das macht mich jedes Mal, wenn ich das sehe, fassungslos wütend und ärgerlich, mit welchen geringen Strafen oder straffrei da Menschen, die in diese Verbrechen involviert worden sind, da rausgekommen sind. Und was dann teilweise die Leute getan haben, was dann dokumentiert ist, also das ist echt für mich.
Und an der Stelle können wir aber Handlungsfähigkeit bekommen, denn ich weiß nicht, ob du die Aktion Every Name Counts kennst.
Ja.
An der Stelle, glaube ich, dürfen wir darauf verweisen. Also das Arolsen-Archiv lädt Menschen weltweit dazu ein, sie darin zu unterstützen, alle Häftlingsakten, die irgendwie in dieser Zeit aufgetaucht sind, in den unterschiedlichsten Lagerstätten zu digitalisieren. Und dann kann man einfach, wir stellen den Link gerne in die Shownotes, da kann man draufklicken und dann kann man sich eins der Lager irgendwie, manchmal kann man sie aussuchen, das hängt immer davon ab, wie gerade technisch freigeschalten ist. Und dann kann man nebenher, in der Regel dauert es 2 Minuten, manchmal darf man mit der Sütterlin-Handschrift ein bisschen hadern, kann man sozusagen sie darin zu unterstützen, das Foto dieser Häftlingskarte einmal zu digitalisieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann taucht sozusagen diese Häftlingskarte, die zu digitalisieren ist, 3-mal auf, wird von 3 unterschiedlichen Leuten ins System übertragen, damit möglichst wenig Übertragungsfehler sozusagen passieren. Und das hatte eine ganze Zeit irgendwie bei schlechtem Wetter, da habe ich abends irgendwie 3 Karten gemacht und dachte, so, ist gut,
ist halt, ne,
bevor ich irgendwie durch einen Scheiß scrolle im World Wide Web, kann man an der Stelle sich einfach beteiligen.
Das ist halt, finde ich, das perfide und typisch Deutsche an diesem ganzen Wahnsinn damals, also dass das alles auch noch dokumentiert wurde, wie bürokratisch und es ist.
Ja gut, aber das passiert an anderen Stellen. An anderen Stellen heute ja auch. Und die Zahlen waren ja auch damals irgendwie notwendig, um die Sinnhaftigkeit und die Richtigkeit dieses Tuns zu unterstreichen. Und wenn wir jetzt in die Weltpolitik schauen, dann sehen wir das an anderen Stellen ja auch, dass woanders Staatsoberhäupter sich gerade krämen, dass sie die Abschiebefrequenz nicht so hinbekommen, wie sie in ihren Augen irgendwie sinnhaft erscheint. Und vielleicht ist es ganz gut, wir machen jetzt an der Stelle einen Punkt, weil sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Und die Stimmung hebt sich dann vielleicht auch nicht zwangsläufig. Wir hatten noch eine Kategorie, auf die wir irgendwie schauen wollten. Kunst und Kultur. Ist dir in deinem Urlaub irgendwas begegnet?
Losgelöst, dass ich in dem obligatorischen, ich muss ins Museum, weil sonst bin ich nicht glücklich war. Ich war in Hamburg in der, heißt das Kunsthalle? Also auf jeden Fall hingen da Caspar David Friedrich Bilder.
Okay.
Da war ich und habe festgestellt, dass ich Emil Nolde ganz faszinierend finde. Das habe ich
kennengelernt. Ich bin ja bei Kunst, bin ich kein guter.
Losgelöst.
Kein guter Gesprächspartner.
Ich würde es aber trotz. Das andere, glaube ich, Highlight, was ich unter Kunst da an der Stelle fassen würde, ich war sonntags morgens in einem evangelisch-lutherischen Gottesdienst von einem Buchautor, dessen ersten Band ich gelesen habe und Benjamin schon alle und Benjamin war sehr fasziniert. Jonas Göbel. Der beschreibt, dass er eine WG mit Jesus und Martin Luther hat und das so und exerziert da so ein paar Lebensfragen dran. Okay. Bei dem waren wir sonntags morgens im Gottesdienst. Yeah. Und ich habe dort gelernt, dass es mit dem dreifaltigen Gott christlicherseits so ist wie mit drei Bällchen Eis. Gott, der Vater, ist Vanilleeis, der Sohn ist Cookie und der Heilige Geist ist frisches Pfefferminzeis. Und es gab während der Predigt auch Eis zum Essen. Das war sonntags morgens im etwas kühlen Hamburg natürlich eine Herausforderung, da ein Eis zu essen, so gegen 11:30, aber Opferbereitschaft war schon immer mein Standpunkt bei Eis und Süßigkeiten. Hat mich aber inhaltlich dahingehend ins Grübeln gebracht, zu überlegen, was für Bilder gibt es denn noch, um Menschen dieses Dreifaltigkeitsdings zu beschreiben. Da hänge ich immer noch so ein bisschen weiter dran.
Ich frage mich, was für eine Rolle wohl Salted Caramel hat in dem Spiel.
Ja, grundsätzlich geht es halt einfach darum, Menschen zu verdeutlichen, dass jeder an Gott eine andere Geschmacksrichtung vielleicht gerade braucht und
es tut mir leid.
Interessant findet. Während der eine so das belebend Frische gerade braucht, braucht andere halt so dieses basale Vanille-Grundhaltende. So in diese Richtung ging es. Also das Bild hinkt halt, aber...
Ja, es tut mir leid. In meinem Kopf sehe ich gerade Menschen an. Ja, nein, ich spreche es nicht aus. Es ist, für mich ist es ein bisschen wild.
Entschuldigung. Ja, also ich fand die Idee charmant.
Eis im Gottesdienst ist immer gut.
Inhaltlich hat es halt, wenn man drüber nachdenkt und es theologisiert, hat es halt irgendwo seine Lücken. Aber so in der Basis, dass dieses Geheimnis von, dass es nicht drei Götter sind, an die wir glauben, sondern ein Gott in drei verschiedenen Personen oder Geschmacksrichtungen, um das Bild zu benutzen, fand ich interessant.
Oh, ich war neulich wieder Bestandteil, aber nur in Zuschauerposition einer Diskussion, ob Gott nicht eigentlich doch weiblich ist. Aber auch dieses Feld sollten wir jetzt vielleicht nicht aufmachen, sonst sind wir morgen.
Grundsätzlich ist Gott geschlechtsneutral.
Der, die, das, Gott.
Du grübelst über irgendwas,
ne? Nee, ich überlege mit Kunst und Kultur, das ist jetzt ein Nachurlaubsbeitrag, weil natürlich, also nochmal, Germanisches Museum in Nürnberg, sehenswert in jedem Fall. Ich würde diverse Tage einplanen, einfach weil es so riesig ist oder irgendwie gucken, na, was will ich gerne unbedingt sehen und dann irgendwie gezielt anlaufen. Wir waren total verrückten Film im Kino schauen am Sonntag.
Welchen?
Der Film ist von Mascha Schilinski und heißt In die Sonne schauen. Fällt unter die Kategorie Arthouse-Film, also ist nicht so Mainstream wie das, was Bulli Herbig gerade ins Kino gebracht hat. So, ich war überrascht, wie viel Sonntagnachmittag um 17 Uhr in einem Kino los sein kann. Also waren, glaube ich, alle Tickets verkauft in diesem Kinosaal. Wir gehörten eher zur jüngeren Generation der Filmbesuchenden. Und dieser Film hat bei den Filmfestspielen in Cannes irgendeinen Preis gewonnen, kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammensortiert und ist wohl nominiert als deutscher Beitrag für die nächsten Oscars. Ging 2,5 Stunden. Man muss ehrlicherweise sagen, es haben Menschen während der Vorführung den Film verlassen. Ich konnte das in Teilen nachvollziehen. Mir ist dieser Film aufgeploppt, wir gehen ja sehr selten ins Kino, mir ist dieser Film aufgeploppt meinem Kollegenkreis der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich diese traumapädagogischen Weiterbildungen gemacht habe die letzten Jahre, weil der tatsächlich relativ ungeschönt Szenen und Bilder liefert, wo man mit Fachauge oder empathischem Blick genau sehen kann, wie Traumatisierung entsteht. Und es dreht sich um einen Hof in der Altmark, der mit szenischen Überschneidungen zu 4 unterschiedlichen Zeitspannen das Leben vor Ort zeigt. einmal kurz vor Eintritt in den Ersten Weltkrieg oder mit Eintritt in den Ersten Weltkrieg, wo einfach ne, dann Leben auf dem Bauernhof gezeigt wird, in all den Höhen und Tiefen und Einfachheiten und Frömmigkeiten und damit aber auch verbundenem Aberglauben. Dann spielt er wieder szenisch 1943 nach Kriegsende und der Jugendliche, also ein Charakter zieht sich durch die Geschichte 13, 14, 43 und der taucht dann auch in der Erzählung in den 80er Jahren wieder auf in der DDR. Und dann gibt es noch eine Szenerie von heute, wo eine andere Familie diesen alten Hof aufkauft und ihn renoviert und umbaut. Und es geht viel um Sterben, Tod und Trauer und auch all die Riten, die damit verbunden sind. Es geht um Suizid, es geht um Frauen auf krude Art und Weise sterilisieren in den 1913er und 14er Jahren, damit sie als Mägde den Knechten hinhalten können und aber gleichzeitig als Arbeitskraft nicht ausfallen. Es geht um in den 80er Jahren um innerfamiliären sexuellen Missbrauch und am Ende tatsächlich um möglicherweise, es wird in der Finalszenerie nicht aufgelöst, um den Suizid eines Grundschulkindes, dann im Heute. Und das ganz nüchtern mit teilweise sehr klaren Bildern und Großaufnahmen. Und manchmal, das fand ich ein bisschen anstrengend, werden Dinge, die sozusagen beim Betrachter Luft lassen, wie das sich weiterspielen könnte, wenn der Film nicht springen würde, jetzt in die nächste Szenerie, dass das Bild unscharf bleibt und meine Augen zwischendrin sehr angestrengt waren, weil die verzweifelt versucht haben, das Bild scharf zu stellen.
Okay.
Aber es, ne, das war bewusst die unscharfe Einstellung gewählt, meistens zwischen den Szenensprüngen, sodass ich bin echt ein bisschen erschlagen nach 2,5 Stunden aus diesem Film gegangen. So, weil ich dachte, ich sehe hier lauter traumatisierenden Vollalarm. Ne? Das wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen, wenn ich nicht mit dem fachlichen Blick in diesem Film gesessen
hätte. 2,5 Stunden ist halt auch dann echt für
sowas. Nee, 2,5 Stunden ist lang. Braucht der Film aber tatsächlich, damit der, das klingt jetzt wahrscheinlich alles sehr stückig, was ich hier sage. Ne?
Aber damit die Handlung entfalten kann.
So, ne, damit er die Handlung entfalten kann, weil es über so viele Generationen springt. Und auch Finger in Wunden legt, ohne die Sachen auszusprechen. Ne? Mhm. Also es ist nicht offen, nüchtern thematisiert worden, dass Frauen auf kuriose Weise sterilisiert wurden, um als Mägde ihre Arbeitskraft zu enthalten und sie einfach nichts wert waren, muss man ja jetzt rückblickend sagen. Ne? Und da muss man ja auch sagen, das ist ja in der Zeit einfach passiert. Da denkt heute keiner mehr drüber nach. Und es ist eben nicht so, dass das in einer Minute irgendwie abgehandelt wurde, sondern das baut sich szenisch dann auf und du musst schon mitdenken, festzustellen, ja krass, also was für Entscheidungen wieder besseren Wissens haben an der Stelle tatsächlich Männer über Frauen getroffen. Ne? Und dann gibt es eben diese Szene, wo der Vater dann mit einem anderen Bauern darüber einig wird, dass er seine große Tochter jetzt dorthin gibt als Magd, gibt dem die Hand da drauf, dreht sich zu seiner Frau um und sagt, ja, du musst diese Frauensache noch regeln. Ne? Und in einer anderen Szene sieht man dann, wie Männer einfach, heute würde man ganz klar sagen, übergriffig irgendwie Frauen an die Brüste und sie sind irgendwie betrunken und nee, du gehst jetzt nicht in deine Kammer, ich brauche dich jetzt hier gerade noch. Da wird ja auch nicht gesagt, dass die jetzt im Folgenden Sex haben werden. Freiwilligkeit lassen wir mal dahingestellt. Ne? Und so spielt dieser Film wirklich mit verschiedensten menschlichen Abgründen, die wir bis heute an der unterschiedlichsten Stelle einfach noch erleben. Also das ist nichts für, ich habe irgendwie Bock auf Lachen, Popcorn und Cola. Ne? Aber das war mal was anderes.
Aber manchmal findest du in diesen Richtungen, aber wie das viele Filme, die irgendwo tief Dinge nochmal an. Also ich habe über so einen Zusammenhang Zone of Interest gesehen. Das beschreibt die Geschichte der Familie, die, ich meine, es wäre das KZ Auschwitz, den Kommandanten, also die
Ah,
Familie.
ja, habe ich schon von gehört, ja.
Den fand ich rückblickend nicht ganz so stark, wie er gemacht worden ist. Aber in dem. Aber darum geht es, glaube ich, an der Stelle auch nicht alles entscheidend. Den fand ich sehr tiefgehend. In der Banalität dessen, was die so an Arbeit, an Lebensalltag neben so einer Mordfabrik gemacht
Und
haben.
gleichzeitig muss ich sagen, man berichtet die letzten Podcasts ja immer wieder davon, dass man mich gerade im Bereich von kulturellen Angeboten häufig wiederfindet, weil ähnlich wie mit dem Bücherlesen auch, und ne, das haben wir ja jetzt beide formuliert für unseren Urlaub, einfach ein Entschwinden in eine andere Welt und irgendwie Entspannung und Entlastung und mal was anderes und Energie auftanken durchaus irgendwie wiederfinden kann. Und mit so mit so Filmen wie jetzt dem am Sonntag denke ich auch immer, ja, es ist irgendwie die Frage, ob wir mit dem, was wir gerade erleben, alle so froh sind und wo sich das möglicherweise hinentwickelt, alle so froh sind. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht doch auch ganz geschickt, heute zu leben und eben nicht 1913, 1914 oder in der DDR irgendwie in den 80er
Ja,
Jahren.
wobei auf der
So,
anderen
ne?
Seite du schon ja auch von den Sachen, die vorher Mist gelaufen sind, Warnung genug mitbekommst und lernen kannst, was so Sachen frühzeitig zu verhindern. Das sehe
Genau,
ich dann halt
vielleicht
auch.
bin ich dann an der Stelle die Falsche in dem Film gewesen. Vielleicht hätte ich mal wen anders dahin schicken sollen. Aber wie gesagt, der läuft aktuell in die Sonne schauen. Man sollte aber tatsächlich keinen schlechten Tag haben, wenn man da reinsitzt, weil der Tag wird nicht
Besser.
zwangsläufig besser dadurch.
Jetzt haben
Ja.
wir viel über Urlaub geredet, aber so nach einer heiteren Urlaubsfolge klang das nicht immer.
Naja, aber wir beide sind ja heiter.
Ja.
Du scheinst sehr erholt zu sein, wenn du noch nicht im alten Wahnsinnsmodus angekommen bist. Ich habe mir meine Entspannung auch noch erhalten.
Wenn ich überlege, wie viel Tiefgang wir mit Konzentrationslagerwerken Belsen, dem da und in dieser Folge drin hatten.
Ja, aber an der Stelle können wir ja unseren Zuhörenden mal wieder nur mit auf den Weg geben. Und ich gehe davon aus, dass sie deswegen uns auch ein Stück weit begleiten. Es schadet nicht, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und es schadet genauso wenig, eigene Fehler machen zu können, wie sich auf dem Schirm zu halten, dass man bestimmte Dinge, die man an anderen gesehen hat, vielleicht nicht wiederholen
Und
muss.
ich,
Und dabei spreche ich
ja.
nicht nur von schlechten Tattoos an ungewöhnlichen Körperstellen.
Wobei ich tatsächlich glaube, also die Sensibilität für dieses Thema habe ich in meinem Arbeitsalltag sehr wohl. Also generell die
Ja.
Sensibilität für so Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber ich glaube halt schon, dass ich das im Urlaub einfach nochmal mit anderem Blick
Ja.
wahrnehme, ohne den ganzen Arbeitskilefit drumherum, der Last ist. Also ich vermute, dass du den Film nach einer in einer Arbeitswoche auch eher anders nochmal.
Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, den in der Arbeitswoche zu schauen, weil ich über den Tag mit all dem, was
Das
sonst
meine
an
ich
Leben
damit.
anfällt, nicht noch 2,5 Stunden ins Kino sitze, um mir sowas
Das
anzuschauen.
meine ich
Genau.
damit. Ich glaube, der Urlaub ist halt auch nochmal dazu, da nicht nur zum Erholen, sondern vielleicht auch nochmal den Blick auf Dinge zu weiten. Also so verstehe ich das für mich, wenn man
Genau,
das
und
sagt.
da sind wir eingeladen, ne? Das macht keiner für uns. Das
Ja.
ist das, was wir für uns tun können. Und manchmal sind es, und manchmal braucht es auch einfach andere Dinge, um Energie irgendwie aufzuladen, statt sich mit noch irgendwas Gedankenschweren zu beschäftigen. Und das würde mich zum Blumenkübel bringen.
Ja, aber vorher machen wir noch so ein paar Formalitäten. Wo findet man die ganzen Literaturhinweise, die wir geben wollten und den Hinweis
Ja, wir
auf?
nehmen uns das ja immer vor, ne? Der Instagram-Kanal ist irgendwie Wüste gerade, aber ich mache gleich ein Foto, bevor ich zum nächsten Termin flitze, von Heikos Bücherregal. Man findet uns unter Leto Ciso und wie immer nehme ich mir vor, den ein bisschen besser zu bespielen, den
Ja.
Kanal.
Also da findet man auf jeden Fall mal unsere Buchhinweise. Hatten wir beschlossen. Wir könnten auch eigentlich den Hinweis auf diese Digitalisierungsgeschichte
Auf jeden Fall.
da mit
Das
posten.
machen wir, ja.
Wann hört man von uns wieder? Du hast dir das aufgeschrieben.
Am 6. Oktober hören wir uns wieder.
Ja, sehr gut.
Ja, bis dahin sind wir vermutlich im altbewährten Arbeitsmodus angekommen.
Das ist eine Woche, bevor ich wieder in Urlaub fahre.
Hervorragend. Es wird nicht um Urlaub gehen in der nächsten Folge. Das dürfen wir jetzt schon mal. Dann in der übernächsten wieder. In der übernächsten beschäftigen wir uns fast schon mit Weihnachten. Ne? Das ist nicht mehr so lange bis zum Heiligabend.
Also 6. Oktober hört ihr uns wieder. Blumenkübel.
Mein Blumenkübel findet jetzt am Wochenende statt und es ist mir auch herrlich egal tatsächlich. Das Wetter ist nicht zwangsläufig ganz gut angekündigt, auch wenn gerade die Sonne scheint. In Koblenz ist Musikveranstaltungswochenende und ich gehe heute Abend zu den Fantastischen Vier und morgen Abend mit einer Freundin auf die 90er-Party. Wir werden vermutlich dieses Gelände betreten und dann einfach so einen krassen Teenie-Flashback kriegen und können wahrscheinlich den ganzen Sonntag keinen Schritt vor den anderen tun, weil wir Blasen an den Füßen haben vor lauter Abhotten und kriegen vermutlich auch kein Wort mehr raus, weil wir uns die Seele aus dem Leib geschrien haben zu irgendwelchen unsäglichen
90er-Songs.
Und ich freue mich unfassbar und es ist auch total egal, ob es regnet oder hagelt oder weiß ich nicht, was tut. Das wird ein gutes Wochenende.
Wenn ich überlege, Blumenkübel. Also es ist schwierig, jetzt nach dem Urlaub irgendwas zu finden, weil dafür war jetzt erstmal sortieren mit ankommen. Ich glaube ja tatsächlich, mein Blumenkübel ist für mich, dass mein Wochenende nochmal ein Stück mehr Freizeitperspektive und Sinn dadurch bekommt, dass A, endlich wieder Bundesliga, B, endlich wieder Premier League ist.
Ah.
Ein Wochenende ohne Fußball ist ein verlorenes Wochenende.
Okay.
Und am Wochenende beginnt die Football-Saison. Eigentlich hat die heute, Nacht auf heute begonnen mit den Dallas Cowboys gegen die Philadelphia Eagles. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgegangen ist. Es war heute Nacht um 2. Aber jetzt am Wochenende ist endlich wieder Football. Das ist auch sowas, was, glaube ich, ein bisschen für mich zur Entspannung nochmal beiträgt, weil Sport auch sowas ist, mit wir entfliehen in eine andere Welt. West Ham hat gewonnen vor kurzem, also sportmäßig.
Vor kurzem mal gewonnen.
Ja.
Sehr gut. Wenn das nicht ein guter Ausklang zur heutigen Folge ist.
Ja, dann gehe ich mal an das Ding und schmeiße das Outro an, in der Hoffnung, dass ich den richtigen Knopf finde. Und dann
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.